ARD.
Hi, mein Name ist Julia Demann. Ich bin Wissenschaftsjournalistin und beschäftige mich hauptsächlich mit Medizinthemen. Und in diesem Podcast nehme ich euch mit in die spannende Welt der Ernährungsmedizin. Zusammen mit den NDR-Ernährungsdocs aus dem bekannten Fernsehformat, außerdem mit bewegenden Patientengeschichten und mit ganz vielen Tipps für alle, die gesund und lecker essen wollen. Alle Folgen findet ihr in der ARD-Audiothek. Und am Ende jeder Folge haben wir ein Rezept für euch. Heute unter anderem für eine leckere vegane Bolognese.
Die Ernährungsdocs, ein Podcast vom NDR.
Ernährungsdoc Matthias Riedel ist heute bei mir im Studio. Hallo Matthias.
Hallo Julia.
Matthias, du bist Internist, Diabetologe und Ernährungsmediziner und du leitest das von dir gegründete Medicum Hamburg mit der Schwerpunktpraxis Ernährungsmedizin. Und heute reden wir über das metabolische Syndrom. Das ist vermutlich wenigen ein Begriff, obwohl, ich glaube, geschätzt 15 Millionen Deutsche, ist das so, davon betroffen sind?
Ja, mindestens, wahrscheinlich sogar noch mehr, Dunkelziffer. Ein metabolisches Syndrom, das hat man dann, wenn die Blutfette, die Blutzuckerwerte, der Blutdruck und das Bauchfett zu hoch sind. Umgangssprachlich wird es auch das tödliche Quartett genannt, weil diese Kombination eben tatsächlich so lebensgefährdend, also lebensverkürzend ist. Erhöhte Blutfette, erhöhte Blutzuckerwerte, erhöhter Blutdruck und das viele Bauchfett. Jeder ist an sich schon ein Risikofaktor für Herzinfarkt und Schlaganfall und viele, viele andere Zivilisationskrankheiten. Aber alle zusammen multiplizieren das Risiko. Es addiert sich nicht, sondern es multipliziert sich.
Okay, krass. Was ist die Ursache für dieses metabolische Syndrom?
Ja, in der Kurzversion falsche Ernährung und zu wenig Bewegung.
Okay, Klassiker also.
Ja.
Als Therapie empfiehlst du deinen Patienten unter anderem fleischfreie Tage und das fällt einigen ja überhaupt nicht so leicht. Da hat sich die Industrie dann ja was einfallen lassen. In den letzten Jahren sind wahnsinnig viele Fleischersatzprodukte auf den Markt gekommen.
Ja, weniger Fleisch zu essen, das ist ein vollkommen richtiger Trend. Aber man muss natürlich genau hingucken, was ist drin.
Das machen wir jetzt gleich mal. Wir machen nämlich jetzt mal hier eine Verköstigung. Wir haben hier jetzt drei verschiedene Burger im Studio. Und zwar zumindest vegetarisch, manche auch vegan. Lass uns die mal probieren, was sie taugen. Ich weiß, das fällt dir jetzt nicht leicht.
Also ja... Also ich bin A, kein Burger-Fan und auch gar kein veganer Burger-Fan. Aber mal probieren.
Genau. Riechen auf jeden Fall, also es riecht hier jetzt irgendwie wie in so einer Burger.
Ja, Burgerbude.
Ne? Oder auf jeden Fall wie in so einer Fastfood-Imbissbude, finde ich.
Ja.
Oder?
So. Ich finde aber auch, dass die veganen Burger noch so ein kleinen Touch haben, anders zu riechen.
Das ist auf jeden Fall sehr fest hier.
Gar nicht begründen. Mm, ja.
Das ist auch sehr fest. Mm. Also der schmeckt wie Fleisch. Bisschen gummiartig. Mm. Der ist extrem salzig.
Mm.
Der schmeckt wie Chips.
Also tatsächlich, das Salz schmeckt man deutlich raus, richtig? Mm. Mir ist es zu salzig, das muss ich sagen. So salzige Lebensmittel mag ich gar nicht. Muss auch nicht sein.
Mm.
Ich finde, es schmeckt ein bisschen wie eine Mischung aus gebratenem Schwarzbrot. Es ist auch ein bisschen hart und zäh. Mm. Also meins ist es nicht. Also kann sein, dass es... Also meins ist es nicht. Ich bin aber auch kein großer... Also es ist nicht leicht, es ist nicht luftig, es ist nicht saftig. Okay.
Also wenn man mal so hinten auf die Verpackung drauf guckt, die sind ja ellenlang, diese Listen, was da alles drin ist.
Also hier diesen, ich habe hier diesen...
Lies doch mal vor.
Ja, genau. Also Trinkwasser, da haben wir nichts gegen. Rapsöl, das ist gut. Aber dann haben wir Kokosnussöl. Das ist halt weniger gesund als Rapsöl. Reisprotein, da kann man auch nichts sagen. Das ist nur das reine Protein. Und dann haben wir Aroma, das ist Chemie. Dann haben wir noch den Stabilisator Methylcellulose. Das ist reiner Kleister, der eben die Darmflora schädigen kann. Dann haben wir noch Apfelextrakt, können wir auch nichts gegen sagen, aber Maltodextrin ist Zucker,
hm.
Granatapfelextrakt, Salz, Kaliumsalz, Aromen, sogar mehrere Aromen, Palmöl, auch sehr, sehr bedenklich, weil Palmöl für unseren Organismus auch nicht besonders gesund sind. Also ich persönlich würde es nicht essen.
Aber jetzt mal nochmal zu Leuten, die eben viel zu viel Fleisch essen. Was ist so dein Fazit? Ist es für die ab und zu in Ordnung dann, um eben dann kein Fleisch zu essen oder vielleicht um so da reinzukommen, weniger Fleisch zu essen? Was meinst du?
Ja, solche Produkte sind vielleicht ab und zu okay. Wobei man dazu sagen muss, es sind hochverarbeitete Produkte. Mm. Und bei hochverarbeiteten Produkten sagt die Datenlage derzeit, je mehr hochverarbeitete Produkte ich esse, warum auch immer, erhöht sich aber das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankung und für Krebserkrankung. Ja, das muss man wissen. Mhm. Das heißt, man kann es ab und zu mal essen, aber es gilt da immerhin kritisch, das Produkt umzudrehen, zu gucken, was ist da drin. Und die Faustregel ist einfach, je weniger Zutaten, desto besser.
Diese Burger, die hattest du ja zumindest als Übergangshilfe einem deiner Ernährungsdocs-Kandidaten empfohlen. Denn der hat Fleisch wirklich über alles geliebt und viel, viel, viel zu viel davon gegessen und hatte eben Schwierigkeiten, das zu reduzieren. Und weil es bestimmt einigen so geht, erzählen wir seine Geschichte jetzt mal.
Die Ernährungsdocs-Akte.
Wolfgang war 44, als er Hilfe bei dir gesucht hat und er war super stark übergewichtig und hatte eben auch schon das metabolische Syndrom, worüber wir eben schon mal gesprochen haben. Er musste und wollte unbedingt abnehmen, aber das war mit seinem Job damals gar nicht so leicht. Er war nämlich zu diesem Zeitpunkt Geschäftsführer eines Supermarktes. Ja, das heißt natürlich, wenige Schritte vor seinem Büro gab es dann die 100.000 Versuchungen in den Regalen. Und das hat er ja auch in der Fernsehsendung erzählt.
Ich sitze teilweise da eine Stunde und denke dann an diese Süßigkeit. Und irgendwann kommt der Punkt, da falle ich um und dann muss ich dieses Scheißzeug haben.
Ja, ist natürlich ganz schlimm, im eigenen Supermarkt zu sitzen, wo man einfach nur ins Regal zu greifen braucht. Und schon hat man alles. Ja, es war bei ihm auch ganz besonders schlimm. Er hat eben nicht nur ganz gerne süß gegessen, sondern war auch noch sein bester Kunde an der Fleischtheke. Er war wirklich in dieser Beziehung ein richtig schwerer Fall.
Ja, guck nicht so. Ich esse täglich mein Steak. Und es kann auch passieren, wenn ich abends noch mal Lust habe zu grillen, dann gibt's auch noch ein zweites.
Ja, er lacht schon selber auch ein bisschen, weil er natürlich weiß, dass das nicht so gut ist. Und du hast es dann ja auch in seinem Ernährungsprotokoll noch mal schwarz auf weiß gesehen.
Oh ja, das war also wirklich, wenn ich mich jetzt zurückerinnere, einer der schlimmsten, vielleicht sogar der schlimmste Fall in puncto Fleischernährung, der mir je untergekommen ist. Also für mich unglaublich. Da waren 500 Gramm Steaks dabei.
Wow.
Unglaublich große Mengen. Und diese Portion hatte auch noch so in 10 Minuten weggeatmet.
Und weil Wolfgang viel zu viel von diesem roten Fleisch gegessen hat, hast du dann nochmal so einen ganz speziellen Bluttest gemacht.
Genau. Ich wollte wissen, wie hoch sein Risiko für Arterienverkalkung ist. Das kann man über einen ganz bestimmten Wert gut einschätzen. Und dieser Wert heißt TMAO. Und der lag bei Wolfgang bei 119. Ideal sind Werte unter 39.
Ui.
Er war ganz deutlich im roten Bereich.
Und den hatte er durch das viele Fleisch.
Richtig, genau. Er hatte dadurch ein hohes Risiko für Herzinfarkt, Schlaganfall und auch für Nierenschwäche.
Wieso rotes Fleisch so ungesund ist, darauf gehen wir später nochmal ein. Für Wolfgang gab es aber eine gute Nachricht und die war, dass er das Risiko für all diese Erkrankungen auch selber wieder reduzieren konnte durch eben, klar, weniger Fleisch und allgemein weniger tierisches Eiweiß.
Genau, denn das nächste Problem war ja, seine tägliche Eiweißmenge lag viel zu hoch. Und das sehe ich ja bei Männern leider häufiger mal, weil sie meinen, damit ihre Muskeln erhalten zu wollen. Ja, das stimmt, aber die Menge ist einfach viel zu viel. Es wachsen ja nicht die Muskeln einfach durch eine große Menge von Fleisch. Es muss eine bestimmte Menge enthalten. Und die war deutlich überschritten. Im Protokoll von Wolfgang standen an einem Tag 500 Gramm Steak, 2 Makrelenfilets, 4 Eier und 1 Liter Milch. Das ist so viel, das ist der Bedarf oder teilweise sogar mehr einer 4-köpfigen Familie. Also wer so viel Eiweiß isst, also so deutlich über dem Limit, der baut dann nur noch sein Fettgewebe auf.
Und das finde ich an dieser Stelle nochmal sehr, sehr wichtig. Ne? Sonst plädiert er ja gerne für mehr Eiweiß und eben weniger Kohlenhydrate. Aber auch bei Eiweiß gibt es einfach irgendwann so eine Grenze. Da kommt es eben auch auf die Dosis an. Und eben auch auf die Art. Wolfgang sollte ja auch dann unbedingt pflanzliches Eiweiß einbauen. Oder ne, das Tierische durch Pflanzliches dann eben auch teilweise ersetzen, also wie Hülsenfrüchte, Pilze, Nüsse, Samen.
Ja, das war vorher fast gar nicht vorhanden, aber es ist total wichtig, denn das hilft, die Blutfette zu senken und Blutzuckerspitzen zu vermeiden. Und es macht eben auch satt. Dazu ist es eben auch noch für uns besonders gut, weil es sekundäre Pflanzenstoffe, pflanzliche Fette und Ballaststoffe liefert. Auch die Ballaststoffe unterstützen nochmal die Sättigung.
Und Wolfgang hatte damit ja wirklich einiges zu ändern. Und das war für ihn auch gar nicht so leicht. Die größte Herausforderung war tatsächlich, weniger Fleisch und Wurst zu essen. Und da hattest du ihm dann ja eben diese vegetarischen Burger als Übergangslösung empfohlen, aber ähnlich wie es jetzt nicht so deins ist, war es auch nicht so seins, ne?
Nee, er hat sich da wirklich sehr schwer getan. Er war wirklich ein schwieriger Fall. Er hat es sehr schwer, natürlich von diesem hohen Konsum runterzukommen. Also das ist richtig schwierig. Und es waren nach 6 Monaten immer noch zu viel Fleisch, insgesamt zu viele tierische Lebensmittel und immer noch zu wenig pflanzliche Lebensmittel. Und es ist einfach schwierig, seine Gewohnheiten zu verändern, das wissen wir alle. Aber er hat ja jahrelang so gegessen und die wenigsten schaffen es, das schnell zu verändern. Und das sehen wir ja in der Praxis nicht selten.
Wobei man ja sagen muss, in der Sendung schaffen es ja am Ende auch mit großen Veränderungen doch erstaunlich viele Teilnehmer und Teilnehmerinnen.
Unbedingt, natürlich. Und das Ergebnis wird ja auch im Fernsehen gezeigt. Und da will ja keiner sich blamieren und schlechte Ergebnisse präsentieren. Also da ist natürlich auch ein bisschen Druck da. Und das sagen auch viele, ich brauche den Druck. Und das sagen sogar schon auch, wenn sie sich für die Sendung bewerben. Also ich habe eigentlich keine Lust aufs Fernsehen, aber die Betreuung und dieser öffentliche Druck ist natürlich schon für viele einfach eine Hilfe.
Ja, man will halt nicht versagen, ne?
Richtig, genau. Und das ist nach meiner Meinung eben auch ein wichtiger Punkt. Aber entscheidend ist natürlich auch die innere Motivation, weil es reicht nicht zu sagen, ja, ich gehe jetzt mal in die Sendung und da habe ich einen äußeren Druck und dann wird das schon. Nein, die innere Motivation ist total wichtig. Wenn man keine innere Motivation hat, also wenn es nicht Klick gemacht hat und also ich will was ändern, ich brauche nur Hilfe. Und es kommt dann ganz drauf an, was ist es denn, was mich beseelt? Ist es, ich will meine Kinder aufwachsen sehen, weil ich noch eine kleine Tochter habe oder ich will mit ihnen noch die Hochzeit feiern oder ähnliches? Wenn dein Ziel ist, wieder eine Strandfigur zu haben, naja, dann hält das so ein paar Wochen an. Ja, oder du lässt das eben sein mit dem Strand, ne? Weil genau diese innere Motivation war noch nicht richtig da. Und das haben wir auch versucht, ihm deutlich vor Augen zu führen.
Ja, und auch wenn bei Wolfgang es noch nicht alles perfekt war, muss man trotzdem auch mal sagen, es hatte sich schon was getan.
Ja, das stimmt. Also klar, 7 Zentimeter Bauchumfang, 7 Kilo verloren, das war ein super Anfang. Und die Blutfette lagen sogar im Normbereich. Hm. Ja, das ist viel. Ja, gerade für ihn war das viel. Und der TMAO-Wert hatte sich sogar mehr als halbiert und lag nur noch 10 Punkte weg vom Normalbereich. Also das war schon wirklich Applaus wert. Aber beim Blutdruck hatte sich noch nichts getan. Und was mir auch Sorgen gemacht hat, die Blutzuckerwerte waren höher als der Ausgangswert. Also da war offenbar eine Entwicklung, die einfach schon gestartet war. Und er steuerte auf den Diabetes zu, das ist ganz klar. Und den musste man dann mit Medikamenten therapieren.
Also das war eben nach dem Abschlusscheck oder bei dem Abschlusscheck auf dem Praxisboot bei euch. Da hatte sich eben noch nicht so viel getan. Seitdem ist eine gewisse Zeit vergangen und ich war natürlich neugierig, wie es Wolfgang mittlerweile so geht und habe ihn angerufen. Und ich sag dir, das Telefonat hat mich echt vom Hocker gehauen.
Ich habe mich ehrlicherweise tatsächlich auch ein Stück weit über mich geärgert, dass ich diese Chance nicht so genutzt habe, wie ich sie hätte nutzen können. Weil dann kam halt diese Pandemie und den Stress und diese Arbeit, die wir da hatten, das habe ich tatsächlich wieder durchs Essen kompensiert. Und das ging dann tatsächlich so weit, dass mir irgendwann vor knapp 2 Jahren mein Stoffwechsel komplett entglitten ist. Das war für mich aber dann dieser Step, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt ist echt vorbei, weil du wirst sonst nicht alt und du wirst deine Rente nicht erleben. Whatever it takes, jetzt musst du Gas geben. Und habe jetzt tatsächlich in diesen guten 2 Jahren ganz gesund, ganz easy peasy, knapp 20 Kilo abgenommen. Und was soll ich dir sagen? Ich habe die Werte eines gesunden 40-jährigen Mannes. Ich bin aber jetzt kurz vor 50 und mir geht es unfassbar gut. Ich bin fit, ich bin vital, ich bin gut drauf.
Das ist doch eine super Erfolgsstory. Gestartet, sodass ich dachte, oh Gott, was soll draus werden? Aber es muss nicht immer der gerade Weg sein, das zeigt dieses Beispiel ganz super, sondern Misserfolge gehören zum Leben und sind kein Beinbruch. Und bei ihm sind diese Misserfolge ja total erklärt. Corona muss ich jetzt gar nicht kommentieren, dann die Verantwortung für den Betrieb, ständig diese Hygienesachen und alles. Das war für ihn natürlich einfach zu viel und er ist aus dem Tritt gekommen. Aber er sagt ja selber, er hat die Kilos nicht wieder zugenommen. Das ist auch ganz toll. Und er hat dann den nächsten Schritt gemacht. Und das ist, was ich vorhin beschrieben habe, dieses Klick. Dann hat es bei ihm Klick gemacht. Also ein bisschen verspätet. Das Klick war noch nicht richtig da. Es war schon, er wusste, dass es Klick machen sollte, aber er war noch nicht innerlich bereit. Und dann war er bereit und dann hat es auch geklappt. Und er hat es tatsächlich geschafft, seinen Diabetes wieder zu besiegen. Das ist möglich. Und deshalb finde ich, ist dieses Beispiel eben gerade durch die Nicht-Gradlinigkeit.
Bei Wolfgang war ja vor allem das Thema Fleischkonsum eben das Riesenthema und auch das große Problem. Und da gucken wir jetzt mal genauer hin.
Das Ernährungsdocs Wissen.
Wir haben in der Folge 17 zur Brustkrebsnachsorge schon mal besprochen, dass verarbeitetes Fleisch und rotes Fleisch von der Weltgesundheitsorganisation als krebserregend eingestuft wird. Und wir haben euch damals versprochen, dass wir noch eine Extra-Folge machen und genauer erklären, warum Wurst und rotes Fleisch so ungesund sind. Und genau das machen wir nämlich jetzt. Matthias, es ist ja immer die Rede von rotem Fleisch und verarbeitetem Fleisch. Das sind ja jetzt nochmal erstmal zwei verschiedene Dinge. Brösel das mal bitte kurz auf.
Ja, also rotes Fleisch, damit ist gemeint Fleisch vom Rind, Schwein, Lamm, Kalb, Schaf oder Ziege.
Und was ist das Problematische daran?
Ja, rotes Fleisch ist reich an Hämeisen. Das ist der Stoff, der dem Fleisch seine rote Farbe gibt. Und in hohen Konzentrationen kann Hämeisen die Erbsubstanz, die DNA, schädigen und in den Darmzellen toxisch wirken. Und kann so Darmkrebs begünstigen. Dieses Hämeisen ist einerseits auch wieder ganz gut, weil wir es gut aufnehmen können. Deshalb ist es wirklich ein guter Beitrag zu unserer Eisenversorgung. Aber in der Menge ist es dann am Ende doch eben toxisch für uns. Und das ist das Problem. Also es ist ein Mengenproblem.
Wie so oft, ne? Die Dosis macht eben das Gift. Und was ist jetzt mit verarbeitetem Fleisch?
Ja, verarbeitetes Fleisch, das sind alle Fleischerzeugnisse, die durch Prozesse wie Salzen, Räuchern, Pökel oder Fermentieren verändert wurden, beziehungsweise durch den Zusatz von Konservierungsmitteln eben haltbar gemacht sind. So, dazu gehören zum Beispiel Leberwurst, Mettwurst, Teewurst, Salami, Schinken, Speck, Mortadella und natürlich die beliebten Würste wie Bratwürste oder Wiener Würstchen.
Kann man denn jetzt per se sagen, rotes Fleisch ist ungesund?
Nein, weil es einfach auf die Menge ankommt. Wir können ein bisschen rotes Fleisch essen und die Mengen sind wirklich ganz gering, die wir brauchen, um uns mit dem zu versorgen, was Fleisch uns bietet, wie Vitamin B12 oder auch jetzt Zink beispielsweise oder auch Eisen. Aber das liegt dann eher so im Bereich von 30, 40 Gramm am Tag. Ja, das ist die Menge, die wir am Tag bräuchten. Und wenn man das mal zusammenfasst auf eine Woche, dann kommt da nicht viel zustande.
Also so ein gutes Steak ist ab und zu mal drin.
Das ist mal möglich.
Wenn es nicht 500
genau.
Gramm
sind. So, es muss nicht 500 Gramm sein. Das ist wirklich überdosiert.
Also rotes Fleisch kann eben in großen Mengen tatsächlich eben krebserregend sein und ist generell dann in diesen Mengen ungesund. Okay. Wenn man es aber dann verarbeitet, dann wird es eben noch schlimmer. Warum macht verarbeitetes Fleisch krank?
Genau, dann wird es eben brisant. Und da können wir schon mal so sagen, ja doch, das ist schon ungesund. Die Gründe werden noch erforscht, aber es gibt verschiedene Vermutungen. Beim Pökeln oder Räuchern können krebserregende Stoffe wie Nitrosamine oder polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe entstehen. Und dann spielt eben die Zubereitung noch eine wichtige Rolle. Wenn wir die hochverarbeiteten Fleischwaren dann auch noch braten, grillen oder frittieren, dann potenziert sich das krebserregende Risiko nochmal. Und das ist das Problem. Dazu kommt noch, dass Wurst und Co. eben auch noch viel Salz enthalten. Naja, und das Problem mit Salz ist eben, Salz erhöht den Blutdruck, belastet die Nieren, das kann Nierenschwäche fördern und eben tatsächlich auch das Risiko, einen Diabetes zu bekommen. Und zu viel Salz kann außerdem auch noch das Darmmikrobiom verändern.
Ach.
Die Zahl der sogenannten TH17-Helferzellen steigt. Und es besteht der Verdacht, dass diese speziellen Immunzellen Entzündungen und Autoimmunkrankheiten fördern. Und das passt eben ganz gut auch zu dem Befund, dass die Zahl der Autoimmunerkrankungen in unserer Gesellschaft eben stetig zunehmen.
Ums Thema Salz und salzarme Ernährung geht es bei uns auch in Folge 24. Da reden wir über Bluthochdruck. Da könnt ihr vielleicht auch noch mal gerne reinhören, wenn ihr Tipps haben wollt, wie man weniger Salz isst. Das viele Salz ist also ein Problem beim verarbeiteten Fleisch und außerdem steigt eben da auch wie beim roten Fleisch, wenn man sich die Studiendaten anguckt, das Krebsrisiko. Und die Weltgesundheitsorganisation, die stuft verarbeitetes Fleisch sogar in die gleiche Gefahrenkategorie wie Tabak, Asbest und Alkohol.
Ja, bei Darmkrebs ist der Zusammenhang gut belegt. Außerdem steigt bei hohem Wurstkonsum das Risiko für Magenkrebs, Brustkrebs und Lungenkrebs.
Es gibt Studien, die zeigen, wer viel Wurst isst, der stirbt früher. Wobei man natürlich an dieser Stelle immer sagen muss, kann es eben auch sein, dass diese Menschen sich generell ungesund ernähren oder generell einen ungesünderen Lebensstil pflegen und deshalb vielleicht auch früher sterben und eben auch viel Wurst essen. Eine Studie der Harvard-Universität, die 2012 veröffentlicht wurde, da haben sich die Forschenden die Ernährung von mehr als 37.000 Männern und mehr als 83.000 Frauen über einen Zeitraum von bis zu 26 Jahren mal angeguckt. Also schon eine große Studie über einen langen Zeitraum und die Ergebnisse sprechen schon eine deutliche Sprache.
Ja, fast 6.000 Teilnehmer starben an Herz-Kreislauf-Erkrankungen und mehr als 9.000 an Krebs. Und die Ergebnisse waren klar. Wer täglich eine Portion rotes Fleisch isst, dessen Sterberisiko steigt rechnerisch um 13%. Und wer täglich verarbeitetes Fleisch isst, steigert das Sterberisiko sogar um ganze 20%.
Also das sind natürlich jetzt statistische Durchschnittswerte, aber eben es sagt schon irgendwie was aus. Und der Effekt ist, glaube ich, auch dosisabhängig. Ne?
Ja, klar. Die Studie hat nämlich gezeigt, je höher der Konsum von Wurst und rotem Fleisch pro Tag, desto mehr steigt auch das Sterblichkeitsrisiko. Statistisch gesehen hätten fast 17% der Todesfälle verhindert werden können, wenn die Studienteilnehmer den Konsum von rotem Fleisch reduziert hätten. Aber man hat ja auch gesehen, und das ist ja die gute Nachricht dabei, wer seine Portion rotes Fleisch durch andere Lebensmittel wie Fisch, Geflügel, Milchprodukte, Nüsse, Hülsenfrüchte oder Vollkorn ersetzt, der kann sein Sterberisiko sogar verringern. Das heißt, wir haben Lebensmittel, die steigern das Risiko zu sterben und andere, die senken das Risiko.
Und es gibt noch eine weitere Studie, die wurde im Juli 2023 veröffentlicht. Die kommt zu ähnlichen Ergebnissen. Vielleicht kannst du die auch noch mal kurz runterbrechen.
Ja, genau. Das ist eine neue, interessante Analyse aus der sogenannten Pure-Studie, die diese präventive Wirkung von Nahrungsmitteln noch mal bestätigt. Wer also viel Gemüse, Obst, Nüsse, Hülsenfrüchte und eine moderate Menge Fisch- und Vollkornprodukte isst, hat ein geringeres Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Andersrum heißt das auch wieder, wer nicht ausreichend schützende Lebensmittel zu sich nimmt, hat die höhere Sterberate. Und das beschreibt sehr gut das Dilemma, das wir in unserer Gesellschaft haben.
Ja, und es gibt auch noch weitere Gründe, weniger rotes und verarbeitetes Fleisch zu essen, natürlich jetzt mal völlig abgesehen von der Tierhaltung, weshalb man auch insgesamt weniger Fleisch essen sollte. Eine weitere Studie aus Harvard zeigt, wer täglich 100 Gramm rotes Fleisch oder 50 Gramm verarbeitetes Fleisch isst, der steigert auch sein Risiko für Diabetes Typ 2. Wieso das?
Ja, und das sind noch nicht mal große Mengen. Ne? Aber auch das wird noch erforscht. Es gibt eine Studie, die genau das untersucht hat, welche Mechanismen da eine Rolle spielen könnten. Dafür haben sie mehr als 2600 Teilnehmer aus der Potsdamer EPIC-Studie untersucht. Es wurden spezielle Blutmarker und Fragebögen zur Ernährung ausgewertet. Und die Studie kam nun zu dem interessanten Schluss, dass 6 Marker auffällig waren. Das waren einmal hohe Ferritinwerte. Das sagt etwas über unseren Eisenspeicher aus. Außerdem waren die Glycinwerte niedrig. Glycin ist nämlich ein Eiweißbaustoff, der uns vor oxidativem Stress schützt. Und Bestimmte Lipide, also Fette, waren auffällig. Und das deutet eben auf einen gestörten Fettstoffwechsel hin durch den Fleischkonsum. Die Vermutung ist daher, zu viel Eisen und niedrige Glycinwerte können oxidativen Stress fördern und damit zu Entzündungen führen. Und das wiederum kann zu Diabetes Typ 2 führen. Und dieser gestörte Fettstoffwechsel, der trägt dann insgesamt noch dazu bei. Es werden also verschiedene Faktoren sein, aber klar ist auch hier, dass das leicht erhöhte Entzündungsniveau die Entwicklung eines Typ-2-Diabetes fördern kann. Und auch wenn die Stoffwechselvorgänge noch nicht bis ins letzte Detail geklärt sind, dann haben doch die vielen Studien gezeigt, dass es hilft, weniger rotes Fleisch und vor allen Dingen aber auch weniger verarbeitetes Fleisch zu essen, um den Diabetes Typ 2 zu verhindern. Und das ist eine ganz, ganz klare, harte Ernährungsempfehlung. Und ich will jetzt nicht Fleisch und Wurst komplett verteufeln. Es kommt eben ganz klar auf die Menge an. Und wir sollten eben mehr auf Qualität und Menge achten. Und Wurst darf sicher auch mal als Spezialität genossen werden.
Wie viel ist denn noch okay, wie viel Fleisch und Wurst?
Als Fazit sozusagen 1 bis 2 Mal die Woche. Und eine Fleischportion wäre dann so 150 Gramm. Das sind die Empfehlungen. Und man kann auch noch mal drunter liegen, wenn man ausreichend pflanzliches Eiweiß isst oder auch ein Ei oder Milchprodukte und sich sonst ausgewogen ernährt.
Also 150 Gramm für ein gutes Steak wäre mir ein bisschen wenig, aber ich würde es auch nicht einmal die Woche essen, sondern vielleicht einmal im Monat oder so oder vielleicht sogar alle 2 oder 3 Monate nur. Aber wie schafft man es denn jetzt überhaupt, weniger rotes und verarbeitetes Fleisch zu essen?
Ja, also wer jetzt bis jetzt jeden Tag Fleisch und Wurst gegessen hat, für den ist es dann wirklich sehr, sehr ehrgeizig, also das nur noch 1 bis 2 Mal pro Woche anzupeilen. Da rate ich dann erst einmal kleine Schritte zu gehen und erst einmal die Portionsgröße zu verringern und dann mit einem fleischlosen Tag pro Woche zu starten.
Ähnlich wie mit dem fleischfreien Tag habe ich meinen Zuckerkonsum runtergeschraubt. Ich habe irgendwie angefangen mit einem zuckerfreien Tag pro Woche. Mittlerweile ist es echt eher umgekehrt. Also es ist eher manchmal auch 2 Tage in der Woche, wo ich dann mal was Süßes esse. Gut, in der Weihnachtszeit ist es häufig ein bisschen mehr, aber es ist insgesamt dann auch nicht mehr so viel.
Also so ist es auch mit dem Fleisch. Das hat immer was mit der Gewöhnung zu tun. Erst kann man sich es gar nicht vorstellen und am Ende, wenn man den Teller neu portioniert und sagt, ich habe hier so ein 100, 120, 150 Gramm Stück Fleisch, aber ich habe wirklich tollen Rohkohl dazu und Klöße oder Kartoffeln und eine leckere Soße dazu gemacht, dann reicht das völlig aus und wir müssen dieses Fleisch als Delikatesse genießen und eben nicht in großen Mengen essen. Fleischlos heißt dann eben auch eben keine Wurst und viele vergessen auch, dass das mit dazu zählt. Hm. Ne? Und das sehe ich in der Praxis oft, wenn ich frage, ob jemand Fleisch isst und die Antwort dann mit dem Ernährungsprotokoll nicht übereinstimmt, weil fast täglich Wurstwaren dabei sind. Mhm. Und manche sehen auch in Huhn kein Fleisch. Ne? Die sagen, ich esse kein Fleisch, aber dann essen sie Huhn. Ne?
Ja, ist ja auch Fleisch. Ist kein auch rotes, Fleisch. Aber es ist eben doch
ist,
Fleisch.
Genau, ist kein rotes. Und von daher sind die negativen Eigenschaften des roten Fleisches für das Weiße nicht die wir jetzt gerade beschrieben haben, aber es bleibt Fleisch.
Ja, genau, das muss man einfach eben dann auch so sehen. Viele denken ja dann vielleicht auch, ja, wie soll ich denn dann meinen Eiweißbedarf decken?
Das kann man natürlich ganz toll durch pflanzliches Eiweiß ersetzen und wie das in den Studien auch so empfohlen wird. Denn Hülsenfrüchte, Linsen, Bohnen, Erbsen oder Kichererbsen, die liefern wirklich tolles und ganz viel wertvolles pflanzliches Eiweiß. Und man kann auch so klassische Gerichte erstmal mixen. Also zum Beispiel die Bolognese-Soße, da kann man dann 50% des Hackfleisches durch Linsen ersetzen. Das merkt niemand und es kriegt sogar noch eine eigene Note. Und ich habe ganz viele Patienten, die sagen, ja, meinen Kindern ist das gar nicht aufgefallen. Die fanden das sogar noch viel leckerer. Mhm. Ne? Aber auch gegarter Rosenkohl, roher Spinat, Kürbiskerne, Sonnenblumenkerne, Haferflocken, die haben eben auch Eiweiß, natürlich auch Pilze. Und mein spezieller Liebling sind Nüsse. Und die kann man ja sogar als Snack empfehlen. Da sind um die 20% Eiweiß drin. Also das ist ein super Lieferant für Eiweiß.
Ja, das Thema Eiweiß, das haben wir auch schon mal in Folge 6 besprochen. Hört da gerne mal rein, da waren für mich auch wieder super viele neue interessante Infos bei. Und zu den eiweißreichen Lebensmitteln gehören ja auch Sojaprodukte wie Tofu, Seitan oder Tempeh. Aber erklär mir doch bitte nochmal die Unterschiede zwischen diesen verschiedenen Sojaprodukten.
Ja, also wer diesen Zugang zu dieser Sojawelt noch nicht gefunden hat, dem will ich das gerne mal erklären. Tofu wird aus Sojabohnen hergestellt. Es gibt Tofu in verschiedenen Konsistenzen, also weich, fest oder auch seidig. Tofu muss man gut würzen, sonst schmeckt er fad. Also das ist natürlich so ein Vorwurf, den man mit Tofu machen kann. Aber das ist ja auch wiederum der Vorteil. Ich kann mit Tofu und Gewürzen und Kräutern eine Menge leckere Sachen machen. Seitan.
Also das ist jetzt nicht aus Soja.
Genau, genau. Mhm. Seitan wiederum ist aus Weizen. Es hat einen herzhaften Geschmack und eine feste, faserige Konsistenz. Ich persönlich mag es nicht ganz so gerne. Ich mag lieber Soja. Tempeh ist quasi fermentierter Tofu. Die gekochten Sojabohnen werden mit einem speziellen Pilz fermentiert und das ergibt eine feste Konsistenz. Tempeh wird auch mit verschiedenen Gewürzen angeboten. Da kann man tolle Sachen draus machen.
Ja, ich habe damit letztens das erste Mal selber zu Hause gekocht. Und was soll ich dir sagen? Mein Mann, der Fleischliebhaber, der fand das super. Also es gibt es jetzt wohl öfter.
Siehste? Ja, genau. Also so geht das. Einfach mal, wirklich, viele haben es gar nicht ausprobiert oder haben es mal ausprobiert und dann hat es ihnen gar nicht so geschmeckt. Muss man es nochmal machen in einer anderen Variante. Einfach ausprobieren und schauen, wie man es verträgt und es mag. Und nochmal und nochmal und nochmal und dann hat man plötzlich ein neues Lieblingsgericht.
Was man mit Tempeh noch Leckeres machen kann, das haben wir zum Beispiel auch in Folge 16 besprochen. Da gab es eine leckere Asia Bowl mit Quinoa. Das Rezept findet ihr auch jetzt in den Shownotes. Und als Ersatz für Wurst auf dem Brot eignen sich ja auch pflanzliche Aufstriche. Die gibt es ja auch, ne?
Genau, total leckere, saftige Guacamole, also ein Avocado-Dip oder Hummus lassen sich schnell zubereiten. Und das macht so eine Brotmahlzeit noch viel leckerer und saftiger.
Ich mag das auch total gerne, Avocado auf dem Brot. Und auch dazu stellen wir euch zwei Rezepte mal in die Shownotes. Tomaten-Chili-Hummus und Guacamole. Und ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt haben wir so viel darüber geredet, jetzt macht mir das richtig Lust auf ein leckeres, fleischloses Gericht. Das gucken wir uns jetzt mal an.
Das Ernährungsdocs-Rezept.
Ich habe dir eins meiner Lieblingsrezepte mitgebracht. Eine Linsen-Bolognese. Mm. Schön mit Knoblauch, Zwiebeln, Möhren, Sellerie, kleinen Datteltomaten und natürlich hier der Star, wo habe ich sie? Die roten Linsen.
Yummy. Ja, klassische Bolognese, die ist ja mit Hack. Die ist bei vielen ja auch sehr beliebt. Jetzt überzeug du uns mal von deiner Linsen-Bolognese. Wie bereitest du die zu?
Also erstmal alles ganz klassisch. Ne? Knoblauch, Zwiebeln schneiden.
Wie viel Knoblauch kommt da rein?
Also ich nehme immer ja 3, 4.
Also schon ordentlich.
Ja, schon ordentlich, genau. Ich mag das ganz gern. Ja, also erstmal schwitzt du Knoblauch und Zwiebeln an. Das ist erstmal noch nichts Besonderes. Dann kommt noch Möhren und Sellerie dazu. Das habe ich hier. Die schön.
Ne? Duftet schon.
Ah ja, möchte man eigentlich schon gleich so reinbeißen. was richtig lecker ist, dann gibst du die Linsen und das Tomatenmark dazu und brätst das alles mit. Und das gibt dann so tolle Röstaromen. Mm. Und es riecht dann ganz lecker, herrlich in der Küche schon.
Ja, also, kann ich mir schon gut vorstellen.
Du kennst das, ne? Und das löscht du dann mit Gemüsebrühe ab, gibst passierte Tomaten dazu und das lässt du dann aufkochen. Und dann muss das nochmal kräftig gewürzt werden. Ja, mit Oregano beispielsweise, das haben wir hier auch, ne? Mhm. Oregano, Rosmarin. Und kurz vor Ende kommen dann hier die kleinen süßen Tomaten dazu. Und dann, ja, bisschen Salz, mhm. Pfeffer, nach Geschmack, lieber mehr Pfeffer als Salz, ist klar. Ne? Und ja, ich empfehle das übrigens auch als Familiengericht, weil ich höre das ganz viel, die Kinder segnen das ab und die merken das gar nicht, dass das ein fleischloses Gericht ist.
Ich finde, das klingt auch richtig lecker und da hat man eben auch wieder deine geliebten Linsen dabei, die Hülsenfrüchte. Wieso sind rote Linsen so gut für uns?
Ja, rote Linsen sind sehr, sehr eiweißreich, aber sie enthalten auch viel Magnesium. Und Magnesium ist auch so ein Mineral, das tatsächlich in unserer Gesellschaft immer weniger gegessen wird. Wir können sogar schon von einem weit verbreiteten Magnesiummangel sprechen. Und das stärkt unsere Nerven und verbessert die Insulinwirkung übrigens und ist damit auch gegen Diabetes wirksam und auch für unsere Psyche gut. Außerdem sind hier die roten Linsen auch noch sehr, sehr ballaststoffreich. Und dadurch machen sie auch noch mal lange und anhaltend satt.
Und sind gut für unser Darmmikrobiom.
Ja, genau. Und wir nehmen viel zu wenig davon auf. Und außerdem stärken diese Ballaststoffe auch noch unser Immunsystem. Und Linsen enthalten auch noch pflanzliches Eisen. Und klar, wir wissen zwar, dass das pflanzliche Eisen nicht so gut aufgenommen werden kann wie tierisches, aber mit so einem kleinen Trick lässt sich das ändern. Nämlich einfach ein Vitamin C-reiches Lebensmittel damit kombinieren und schon kann das Eisen aus der Pflanze besser aufgenommen werden.
Was wäre das jetzt hier von unseren Zutaten?
Hier, also wir haben jetzt, gerade bei diesem Gericht haben wir ja sowieso die Vitamin C auch mit drin. Wir haben es in Kräutern, wir haben es in den Tomaten, auch im Sellerie. Aber wenn man jetzt eine Eisenmangelanämie hat, dann kann man auch so ein kleines Fruchtsaftglas von frischem Orangensaft mit dazu trinken. Und dann ist man wirklich gut in der Eisenaufnahme.
Okay, und zu der Linsenbolognese, die isst man natürlich nicht einfach so, könnte man auch, aber ne, damit es eben auch als Bolognese daherkommt, kommen dann Spaghetti dazu. In diesem Fall haben wir hier Dinkel-Vollkorn-Spaghetti.
Ja, die sind super toll, weil sie eben auch nochmal zusätzlich Ballaststoffe enthalten. Mhm. Da muss man einfach seine Marke finden. Ich empfehle einfach mal verschiedene auszuprobieren. Es gibt die wirklich total lecker schon. Früher waren die manchmal so ein bisschen langweilig, aber das ist jetzt schon viele Jahre her. Kann ich nur empfehlen, jemand, der damit mal schlechte Erfahrungen gemacht hat, nochmal ausprobieren. Ich habe aber dann nochmal Zucchini mitgebracht und mit denen kann man auch noch richtig tolle Gemüsenudeln machen. Entweder mischt man die noch unter die Dinkelnudeln rein oder man nimmt nur Zucchini-Nudeln und dafür habe ich hier auch diesen Spiralschneider mitgebracht.
Das möchte ich mal ausprobieren, das habe ich noch nie gemacht. Man steckt es dann hier einfach so.
Richtig, das ist total easy. Damit kann man außer,
Na?
Und aus?
Ah, doch, da kommt was raus. Oh
ja,
mein Gott, aber die sind jetzt sehr, sehr breit. Nee, es geht.
Die sind,
Guck mal jetzt.
Das sind so ein bisschen bandförmige Nudeln.
Ja. Ich glaube, das ist jetzt mehr so Tagliatelle, ne?
Ja.
Cool, so ein Ding brauche ich auch zu Hause. Ich probiere mal den anderen aus. Vielleicht ist das mehr Spaghetti. Und ja, die sind ein bisschen dünner.
Genau, und diese Zucchini-Streifen, die dünstet man 2 bis 4 Minuten in der Pfanne, bisschen Salz dazu. Das Tolle eben an den Zucchini ist, dass sie auch noch Vitamin C enthalten und fördern damit natürlich auch nochmal...
Auch wieder die Eisenaufnahme.
Genau, die Eisenaufnahme. Ja. Ne? Und außerdem, Zucchini besteht eben überwiegend aus Wasser, ja, aber hat wenig Kohlenhydrate, damit wirkt es auch noch gegen Diabetes und damit ist auch wenig Zucker drin und... Nach so einem Gemüse steigt der Blutzuckerspiegel ganz langsam an und belastet unseren Stoffwechsel nicht.
Also das muss ich auf jeden Fall zu Hause mal nachkochen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich die Spaghetti oder die Zucchini-Spaghetti nehme.
Beides ist total lecker. Mhm. Diese Zucchini-Nudeln, die sind einfach noch total saftig und profitieren natürlich auch von dieser super Soße. Also ich mag beides gern, fast die Gemüsenudeln noch etwas lieber.
Ja, vielen, vielen Dank, Matthias. Da habe ich heute wieder echt einiges mitgenommen. Weniger Wurst und rotes Fleisch zu essen, das lohnt sich für alle, um gesund zu bleiben. Und es bringt auch mehr Abwechslung auf den Teller, ne?
Ja. Einfach mal ausprobieren.
Den Link für diese leckere Linsenbolognese, den gibt's natürlich wie immer in unseren Shownotes. Da finden sich in dieser Folge sehr, sehr viele leckere Rezepte. Und jede Menge weitere Rezepte und spannende Fälle der NDR Ernährungsdocs, die findet ihr auf ndr.de/edocs. Aber bitte denkt dran, und das ist uns wirklich wichtig, so eine radikale Ernährungsumstellung, die solltet ihr am besten nicht alleine machen, sondern immer mit eurer Hausärztin oder einem Ernährungsmediziner besprechen. Autorin dieser Folge ist Katja Gundlach und ich bin Julia Dehmann. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert uns gern, am besten in der ARD Audiothek, indem ihr auf die kleine Glocke klickt, dann verpasst ihr keine Folge mehr und empfehlt uns gerne weiter. Ich bin mir sicher, ihr kennt bestimmt Menschen, die vielleicht nicht so ganz zufrieden mit ihrer Ernährung sind oder vielleicht auch einfach neugierig, wie welche Lebensmittel unserem Körper helfen können. Wir hören uns in 2 Wochen wieder, wenn ihr mögt. Jetzt macht's gut, bleibt gesund und lasst es euch schmecken. Heute habe ich einen Podcast-Tipp von meinem Kollegen vom WDR für euch. Bei Frag dich fit sprechen die beiden Hosts Doc Esser und Anne darüber, wie wir in unserem ja oft stressigen Alltag ein bisschen gesünder leben und dadurch fit bleiben können. Dabei geht es um Sport, natürlich auch gesundes Essen und die seelische Fitness. Alles in einem Maß, wie es eben zwischen Kindern, Haushalt und Job alles machbar ist. Denn damit kennen sich die beiden gut aus. Das haben sie nämlich selbst zu Hause. Das Ziel, nicht nur alt werden, sondern dabei auch so lange wie möglich gesund bleiben. Natürlich darf dabei auch die gute Laune nicht zu kurz kommen. Also es wird eben nichts verbissen gesehen. Und eine neue Folge Frag dich fit mit Doc Esser und Anne, die gibt's jeden Freitag in der ARD Audiothek. Hört doch mal rein. Vielleicht steigt ihr dann auch über den Schweinehund vor eurem Sofa. Wir hören uns auf jeden Fall in 2 Wochen wieder, wenn ihr mögt. Und bis dahin, bleibt gesund und lasst es euch schmecken.
Die Ernährungsdocs, ein Podcast vom NDR.